Carina Richter, eine unbeugsame Lady. Kapitel 1. Der Landsitz der Familie Darlington unterschied sich äußerlich kaum von anderen Herrenhäusern, die die sanften, sattgrünen Hügel Essexs zieren. Ein stattliches Anwesen des Kleinadels mit weitläufiger Anfahrt und einem Garten, der an ein Wäldchen grenzt. Von fleißigen Gärtnern gepflegte Büsche, nach der Mode zurechtgestutzt, ein englischer Rasen und große Blumenbeete sowie breite Schotterwege und ein Teepavillon nach viktorianischer Art nannte Lady Amanda Darlington of Yorcester ihren ganzen Stolz. War sie doch als Letzte in ihrem Freundeskreis diejenige gewesen, die einen solchen erworben hatte. Auch weil ihr Mann strikt gegen dessen Erbauung war. Doch wie jede gute englische Ehefrau hatte sie tagelang auf Lord Alexander Darlington den Ersten eingeredet, bis er eingewilligt hatte. Nun jedoch stand der Pavillon unbenutzt im Garten, bis auf ein paar Finken, die gern auf den filigran gearbeiteten Stühlen saßen, genoss noch nie jemand längere Zeit darin. So dachte zumindest Lady Amanda Darlington of Yorcester, denn sie selbst hatte nie die Absicht verspürt, hier ihren Tee zu sich zu nehmen. Sie verabscheute die Tea-Time im Freien. Die Bienen und Fliegen, die sich für gewöhnlich über die angerichteten Törtchen hermachen wollten, und der Wind, der ihre Frisur durcheinander brachte, waren ihr bei solchen Anlässen ein Ärgernis. Lord Darlington teilte ihre Mentalität. Die Sticheleien ihrer Freundinnen hatten ihr aber zu sehr zugesetzt, als dass sie noch länger ohne Pavillon ihr Dasein hätte fristen können. Schließlich war Lady Darlington eine Dame des Kleinadels, die nach Tradition und Etikette lebte und deren größtes Anliegen es war, sich nahtlos in die Gesellschaft einzufügen. Niemand sollte schlecht über sie und ihre Familie reden können, ohne dass sich zahlreiche Verteidiger ihres Namens fanden. Ihre Kleider waren modern, ihre Ehe galt als harmonisch und ihre Kinder, zumindest ihr Sohn Lord Alexander Bruce Darlington of Yorcester, hatte sie vorbildlich erzogen. Ein junger Mann, der sich bei Galas, Bällen und Tanzveranstaltungen zu benehmen wusste und dessen politisches Engagement einzigartig war. Wäre es nicht für die falsche Überzeugung gewesen? Nicht nur, dass er sich einbildete, die Labour Party und die englische Unterschicht unterstützen zu müssen, nein, Alexander war auch ein flammender Befürworter dieser unansehnlichen Suffragettenbewegung. Diese setzte jungen Mädchen nur Flausen in den Kopf, die alles andere als gut waren. Diese Frauen hatten doch nur eins im Sinn: die gesellschaftliche Ordnung zu zerstören und die einfältigen Dinger zu Männern zu machen, damit das Königreich zusammenbrach. Denn wer sollte dann an der Front kämpfen, wenn die Grenze zwischen Gut und Böse derart verschwamm? Die anständigen Damen der High Society hatten doch alles, was man sich wünschen konnte: schöne Kleider, liebevolle Ehemänner und ansehnliche Kinder. Wenn man sich diesen Vorgaben nicht widersetzte, hatte man auch keine Probleme. Diese Ansicht vertrat zumindest Lady Darlington und hielt sie auch für die einzig richtige, wenn man sie fragte. Warum also dieser Terz? Diese Suffragetten wollten rauchen, Universitäten besuchen und Politikerin werden? Dann sollten sie sich darauf einstellen, niemals zu heiraten. Kein rechtschaffener Mann würde eine Frau zur Gattin nehmen, die ihm seine Männlichkeit streitig machte. Zu Recht, den Frauen war die Weiblichkeit geschenkt. Sie sollten in dieser aufgehen, sie in vollen Zügen genießen und umarmen, so wie es Männern untersagt sein sollte, gegen die ihnen gegebene Natur zu handeln. Ein schwächlicher Mann war ebenso zu verachten wie eine dominante Frau. Sie, so glaubte Lady Darlington, hatte alles getan, um ihren Kindern dies klarzumachen. Auch hatte sie ihre Tochter Mary Ann immer vor Alexanders politischer Agenda beschützt, so dass das Mädchen nicht auf dumme Gedanken kommen und von der Gesellschaft ausgestoßen werden würde. Wäre sie doch nicht mit dem Starrsinn ihres Vaters geboren worden, denn obwohl man ihr die Anstandsdame hinterhergejagt hatte, war es Mary Ann gelungen, ihrem Bruder spät nachts beim Diktieren seiner Briefe an seinen Diener zu lauschen. und sie hatte diese fixen Ideen aufgesogen wie ein Schwamm. Es war, als hätten sie ihren Kopf ausschließlich damit gefüllt, so dass sie alsbald kein Interesse mehr an den anständigen, weiblichen Dingen gehabt hatte. Kaum war sie zur Schülerin Alexanders geworden, vertauschte sie die Reifröcke zunächst gegen Unterbrustkorsette und schließlich gegen die Jagdhosen ihres Bruders. Mary Ann weigerte sich, die hohen Strümpfe anzulegen und teure Seidenjäckchen zu tragen. Die Haare trug sie unbedeckt, wenn sie das Haus verließ. Die filigran gestickten Häubchen blieben unberührt in den Laden. Wie auf einen störrischen Esel hatte Lady Amanda auf ihre Tochter eingeredet, das Kind angefleht, sie möge doch nicht immer diese scheußlichen Reithosen im Garten tragen, wo die Dienerschaft sie sehen konnte. Wenigstens einmal das wunderschöne, maßgeschneiderte Kleid austragen, das man ihr zum 21. Geburtstag geschenkt hatte. Die Haare könnte sie modisch hochgesteckt tragen und das Rauchen möge sie einstellen. So fände sie nie einen Mann, der sie ehelichen wollte. Vergebens. Lady Mary Ann war nicht wie ihre Mutter und sie setzte alles daran, dass sich daran nichts änderte. Auch wenn ihre Mutter den Stillstand und die Konformität über alles schätzte, Mary Ann wusste, dass der Fortschritt nicht aufzuhalten war und dass man nur so eine bessere Welt für all ihre Bewohner formen und bauen konnte. Der so sehr herbeigesehnte Teepavillon war Lady Amandas Wissen nach also gänzlich unbenutzt. Doch war sie eine vielbeschäftigte Frau und konnte nicht zu jeder Stunde auf dem Balkon stehen und dessen Anblick genießen. Daher wusste sie nicht, dass er zum Rückzugsort ihrer Tochter geworden war, die ihn nur allzu gern dazu verwendete, um mit ihrer reizenden und Lady Amanda um einiges besser zu Gesicht stehenden Cousine Harriet Hamilton zu rauchen. Mary Ann hatte Tee und Küchlein servieren lassen. Daneben lag eine Zeitung und deren Schlagzeile. Feierliche Eröffnung des norwegischen Telemark-Kanals findet am 20. September dieses Jahres statt. Die Schlagzeile interessierte keine der beiden Ladies. Mutter war am Morgen schon wieder in meinem Zimmer. Bereits vor dem Frühstück wollte sie mir noch einmal einbläuen, dass ich mich nicht blamieren darf. Mary Ann ließ die rehbraunen Augen über die weiß-rosafarbenen Chrysanthemen schweifen, schlug die Beine übereinander, so wie es für die Männer der Oberschicht gerade Mode war, und seufzte. »Ich weiß gar nicht, was du dich so anstellst«, rief ihre Cousine. Sie trug ein violettes Sommerkleid, das Mary Ann überhaupt nicht gefiel. Die erdbeerblonden Haare waren kunstvoll geflochten, zusammengehalten von ebenso hellblauen Schleifen. »Ich würde gerne heiraten.« »Stell dir doch nur vor, du siehst ihm in die Augen und weißt, das ist der Mann, den ich für immer lieben werde. Und er schenkt dir Perlen und Seide und im Gegensatz schenkst du ihm Kinder. Dein Herz schlägt schneller, ja, überschlägt sich beinahe, wenn du ihn zum ersten Mal siehst. Er ergreift deine Hand und dann, so wie Duke Wellington beim letzten Wohltätigkeitsball für die Waisenhäuser, und dann...« Mary Ann warf Harriet einen abschätzenden Blick zu. »Der Duke war doch der Dritte in diesem Monat, von dem du wusstest, dass er der Einzige ist. Du liest zu viel. Sieh dir doch an, was in der Welt vorgeht. Wie kannst du da ans Heiraten denken? Wir Frauen haben keine Rechte. Alles wird von Männern gelenkt und bestimmt. Dabei machen wir mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung aus. Und du liest nicht die richtigen Bücher.« Beleidigt verschränkte das blonde Mädchen die Arme vor der Brust und trat mit der Spitze ihres Seidenschüchens einen Kieselstein aus dem Pavillon. »Gib Lord Reginald doch wenigstens eine Chance. Womöglich ist er ganz nett. Außerdem war Duke Wellington außerordentlich charmant und zuvorkommend. Er wäre der perfekte Ehemann.«